Das ist der Klingelton von Thomas Schmiedinger. Der Politikwissenschaftler und Kultur- und Sozialanthropologe legt in seiner Forschung den Fokus unter anderem auf muslimische Communities in Europa, dschihadistische Radikalisierung sowie den Nahen Osten, wo er oft unterwegs ist. Und genau daran erinnert ihn sein Klingelton.
Das ist der Beginn eines sehr schönen Liedes, das mich jedes Mal, wenn mich wer anruft, an die Region erinnert, die ich auch kulturell sehr mag.
Mit meiner Kollegin Anna Riedler hat er sich in seinem Büro in Wien getroffen und sich über illegale Grenzübergänge, Einreiseverbote und gefährliche Situationen unterhalten.
War sie ja zuerst Aktivist, bevor ich sozusagen Wissenschaftler geworden bin.
Damit willkommen bei einer neuen Folge von Nerds mit Auftrag, den Podcast von Upper Science. Mein Name ist Mario Wasserfaller und ich wünsche viel Spaß beim Hören.
Nerds mit Auftrag, der Wissenschaftspodcast von Upper Science.
Lieber Schmiedinger, danke, dass Sie Zeit haben für mich.
Danke.
Sie waren schon als Jugendlicher sehr politisch engagiert in diversen linken, ökologischen und antifaschistischen Gruppen aktiv. Was hat denn Ihr politisches Interesse am Anfang geweckt?
Also ich war sicher zuerst Aktivist, bevor ich sozusagen Wissenschaftler geworden bin. Also das Thema Politik hat mich zuerst als Jugendlicher in Vorarlberg sozusagen als Staatsbürger interessiert und ich wollte zunächst einmal diese Gesellschaft, Wirtschaft, Politik verändern. Ja, das war sicher der erste Zugang zur Politik, das dann eher eben als Wissenschaftler zu verstehen, ist etwas, was später dazu gekommen ist. Und insofern war meine politische Sozialisation sicher sehr stark eine, die sich an einer sehr konservativen, auch sehr rassistischen Gesellschaft in Vorarlberg abgearbeitet hat und in Opposition zu dieser sich entwickelt hat. Und da hat sich auch mein Interesse für die Region, mit der ich mich heute sehr stark beschäftige, letztlich auch schon entwickelt, weil ich halt viel mit Migranten und Migrantinnen in Vorarlberg zu tun hatte, die mir dann auch über ihre Herkunftsregionen berichtet haben. Die ursprüngliche Intention war sicher so eine jugendliche Rebellion mit 14, 15, halt gegen das enge, starre Korsett, das auch vom Elternhaus hergegeben war, sehr katholisch, sehr konservativ. Aber das hat halt schon dann relativ bald auch dazu geführt, sich für andere Menschen zu interessieren und auch deren Diskriminierungserfahrungen wahrzunehmen.
Schmiedinger ist dementsprechend aus dem starren Korsett ausgebrochen und hat in Wien Politikwissenschaft und Kultur- und Sozialanthropologie studiert. Bereits nach dem ersten Studienabschnitt begann er, den Nahen Osten zu bereisen. 1999 war er als Student zum ersten Mal in Syrien. Neben Lehraufträgen an der Universität Wien und diversen Forschungsprojekten ist Schmiedinger auch in der Erwachsenenbildung tätig.
Also ich habe keinerlei permanente Anstellung irgendwo. Und sozusagen das Standbein Erwachsenenbildung, Vorträge hat unter den ganzen Corona-Maßnahmen sehr gelitten. Aber irgendwie komme ich noch über die Runden, man gibt ja auch dann weniger aus und bin doch in der privilegierten Situation jetzt gewesen, zum Beispiel im, wie viel Lockdown war das, der zweite oder dritte Lockdown, jedenfalls im Lockdown im Frühling 2021 in den Irak fahren zu dürfen und sozusagen aus dem Lockdown heraus in eine relativ normale Situation zu kommen und quasi zum ersten Mal das Gefühl gehabt zu haben, im Irak eigentlich tatsächlich ein bisschen Urlaub zu machen und nicht nur zu forschen. Und war dann mehrere Monate im Irak, wo ich natürlich dann auch Corona bekommen habe. Aber es geht bis jetzt weiterhin eben mit solchen zeitlich befristeten Forschungsprojekten, Büchern und derzeit eben relativ wenigen Vorträgen und Workshops über die Runden zu kommen.
Einträglicher wäre es vermutlich, wenn Sie selbst in die Politik gegangen wären. Haben Sie das mal überlegt, selber Politiker zu werden?
ja, einträglicher wäre es vielleicht schon. Es hat mich immer wieder gereizt, wenn ich sehe, dass vieles völlig schief läuft, sozusagen. Nur ich bin ein viel zu... Also ich wüsste nicht, in welcher Partei ich in Österreich Platz hätte. Ja? Und ich bin ein viel zu undisziplinierter Mensch. Ich kann nicht meinen Mund halten und ich übernehme ungern ein starres ideologisches Korsett, wo ich Dinge mittragen muss, die ich nicht mittragen kann. Ich bin sicher insgesamt sozusagen ein Linker, aber es gibt auch Dinge, wo ich mit manchen Positionen, die von anderen Linken getragen werden, nicht mit kann, und ich wüsste auch nicht wirklich, welche Partei in Österreich, die im Nationalrat sitzt, so links wäre wie ich. Ja.
Sie waren für Studien- und Forschungsaufenthalte schon in Syrien, im Libanon, in Ägypten, in Israel, Irak, Iran, die Liste ist ja noch um einiges länger. Wie kann ich mir dann Ihre Arbeit dort vorstellen?
Es kommt davon, was ich dort jeweils mache. Ja. Also wenn ich mich intensiver mit einem Thema beschäftige, zum Beispiel ein Buch schreiben will, ja, dann fahre ich in die Region, spreche mit politischen Akteuren für Interviews. Wenn es gibt, kaufe ich mir auch entsprechende Literatur zusammen. Das ist aber nicht immer, also wir sprechen da nicht immer von sehr schriftlichen Kulturen. Ja? Also in Sinjar zum Beispiel, wo ich ein Buch über den Genozid des sogenannten Islamischen Staates gegen die Jesiden geschrieben habe, da gibt es eigentlich vor Ort nicht wirklich was Schriftliches. Da muss man mit den politischen Akteuren sprechen, mit den militärischen Akteuren sprechen. Und was mir sehr wichtig ist, das ist wahrscheinlich ein Rest meines Zweitfachs, eben Sozial- und Kulturanthropologie, auch mit den unter Anführungszeichen normalen Menschen. Ja, also mich interessiert schon auch, wie wirkt sich politisches Handeln auf die der jeweiligen Herrschaft Unterworfenen aus. Und eines der Themen, das mich sehr interessiert, ist immer auch die Situation von Minderheiten aller Art, also religiöse Minderheiten, ethnische Minderheiten, soziale Minderheiten, sexuelle Minderheiten, weil man daran auch sehr viel über die Gesamtgesellschaft lernen kann. Oft sind das natürlich auch Krisenregionen, in denen ich mich bewege. Das geht dann auch sehr viel Zeit drauf mit Genehmigungen, mit dem Organisieren von halbwegs sicheren Transportwegen, von Schlafplätzen. Vieles von dem, was ich mache, geht nur, weil ich mittlerweile wirklich 20 Jahre in dieser Region bin und auch sehr viele persönliche Beziehungen zu Leuten habe. Also gerade im Irak und in Syrien funktioniert vieles wirklich auch nur eben über solche persönlichen Beziehungen, weil man sich sonst auch kaum eben in schwierigen Gebieten bewegen kann. Ja. Ich spreche auch mit Dschihadisten. Ja. Ich bin natürlich nie in den sogenannten Islamischen Staat gefahren. Das wäre suizidal gewesen. Aber ich arbeite grundsätzlich nicht über Gruppen, ohne mit den Betroffenen selbst das Gespräch zu suchen. Egal, ob mir die politisch sympathisch sind oder ob das meine politischen Gegner sind. Aber ich versuche sozusagen auch bei noch so extremistischen Gruppen zumindest zu verstehen, analytisch zu verstehen, wofür die stehen und wie sie dorthin gekommen sind, wo sie jetzt sind.
Ist das schon mal eskaliert oder läuft das immer total höflich ab?
Also ich, ja, total höflich würde ich jetzt nicht immer sagen, aber ich habe mich jetzt nie in einer Situation akut gefährdet gefühlt oder gefürchtet, außer vielleicht ein einziges Mal, aber das war keine Interviewsituation. Das war in Kairo, kurz nach dem Militärputsch 2013. Da musste ich in der Nacht noch einmal raus, weil die Visakarte nicht funktioniert hat, mit der ich mein Hotel zahlen hätte müssen, und ich hatte um 4 Uhr morgens einen Flug. Und dann bin ich halt an so einer Demonstration von Anhängern der Moslembruderschaft vorbeigekommen, und da hat mich einer zur Rede gestellt, wo ich her bin, und ich habe dann gesagt, aus Österreich, Und der hat dann laut gerufen, auf Arabisch, du bist kein Österreicher, du bist Jude. Und dann, wo er das Wort Yahud gesagt hat, ist halt die Horde zu mir gekommen und eine Frau hat angefangen auf mich einschlagen und zu schreien, Yahud, 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 so, ja. Und das war etwas unangenehm, ja. Und da bin ich dann halt sehr, also ich bin ruhig geblieben und habe mit einer ruhigen Stimme auf Arabisch, so fast wie ein Schlangenbeschwörer, wiederholend gesagt, nein, ich bin kein Jude, ich bin Österreicher, was natürlich absurd ist, der Satz, ja, weil natürlich könnte ich auch ein jüdischer Österreicher sein, ja. Aber in der Situation ging es mir jetzt nicht darum, diese Horde über den Antisemitismus zu belehren, sondern aus der Situation rauszukommen. Und irgendwann haben sie von mir abgelassen und ich bin dann doch noch zu meinem Bankomat gekommen. Aber das war tatsächlich die gefährlichste Situation, in die ich jemals gekommen bin.
Schmiedingers Arbeit ist aber nicht nur gefährlich, sie kann auch schön sein.
Einige Dinge bleiben einem schon besonders in Erinnerung. Ja, zum Beispiel meine zweite Einreise nach Syrien, ja, wo ich in der Nacht mit einem guten kurdischen Freund, der hier im Exil war jahrelang und der zum ersten Mal nach Beginn sozusagen der syrischen Revolution zu seiner Familie zurückgegangen ist, weil die Stadt, in der er eben gelebt hat, in der er aufgewachsen ist, nicht mehr unter Kontrolle des syrischen Regimes war. Und wie ich mit dem dann in der Nacht illegal über die Grenze, weil die Grenze war ja zu, ja, von der Türkei aus sind wir in der Nacht so durch dieses Grenzgebiet, über so Schmugglerpfade, wo die kurdischen Schmuggler halt hin und her gehen zwischen dieser Grenze, die ja die traditionellen Stammesgebiete der Kurden dort einfach willkürlich durchschnitten hat. Und wenn wir uns dann durch diesen mehrfach Stacheldraht an der Grenze durchgeschlängelt haben und dann endlich auf der syrischen Seite waren, wo es nirgendwo einen Strom gegeben hat, weil damals wirklich der Strom völlig weg war und wir dann einfach nur unter diesem wunderschönen Jänner-Sternenhimmel gelegen sind und gewartet haben, bis uns einer der Brüder meines Freundes dort abholt. Das sind schon Erlebnisse, die jetzt nicht nur wissenschaftlich interessant sind, was natürlich auch interessant ist, in teilnehmender Beobachtung mit kurdischen Schmugglern über diese Grenze zu gehen, sondern die auch für mich als Person ein geradezu sinnliches Erlebnis waren, ja, wenn man da wirklich durch den eiskalten Schlamm stapft, schaut, dass einen die Grenzsoldaten nicht erwischen, sich in den Schlamm ducken muss und dann ist man drüber, über die Grenze und liegt in dieser Jännerkälte unter dem Sternenhimmel und kann dann miterleben, wie mein Freund nach Jahren im Exil zum ersten Mal seinen Vater wieder umarmen kann. Ja, das sind schon Momente, die jetzt nicht nur den Verstand, sondern auch das Herz berühren.
Mhm. Politische Meinung kundzutun ist ja irgendwie immer ein bisschen ein Drahtseilakt, wenn man sich so anschaut, wie sie von diversen Stimmen teilweise genannt werden. Also da ist ja von Antideutscher über Nazi bis hin zum Verschwörungstheoretiker ziemlich viel dabei. Dann wirkt das irgendwie nicht so, als würden Sie diesen Drahtseilakt wahnsinnig erfolgreich meistern.
Ja, Sie haben wahrscheinlich diese Zitate aus meiner eigenen Sammlung, die ich auf meiner Homepage als Einstiegsding drin habe. Und das sagt ja schon relativ viel aus über meinen Umgang mit dem. Ja. Ich bin bis zu einem bestimmten Grad stolz darauf, dass mich verschiedene Gruppen immer wieder mal beschimpfen. Ich bin sicher keiner und ich finde das auch eigentlich keine wissenschaftlich ehrliche Position, wenn man es so tut, als wäre man völlig neutral. Ja. Jeder Politikwissenschaftler, jeder Sozialwissenschaftler ist auch ein Staatsbürger, ein Wähler, eine Wählerin, hat auch eine eigene politische Position. Ja. Und ich finde es ein ehrlicherer Umgang damit, das auch explizit, die eigene Perspektive explizit darzulegen und dann aber trotzdem natürlich als die Texte, die man als Wissenschaftler verfasst, auch natürlich mit entsprechenden Quellen, Methoden und so weiter wasserdicht zu machen. Trotzdem ist es natürlich so, dass allein schon die Fragestellung, allein schon die Themen, mit denen ich mich beschäftige, zeigen, dass ich selbst auch eine Perspektive habe. Und wenn das dazu führt, dass ich von der einen oder anderen politischen Gruppe angefeindet und beschimpft werde, dann sagt man das nur, dass ich ja eine gewisse Relevanz habe mit dem, was ich sage, und dann freut mich das eigentlich. Ja.
Was ist denn die Relevanz Ihrer Arbeit so für mich, für die Gesellschaft?
Also ich glaube, bei meiner Arbeit ist das relativ offensichtlich, weil ich es ja tatsächlich schaffe, auch einen Teil meines Einkommens dadurch zu bestreiten, dass ich auch eben in der Erwachsenenbildung angefragt werde für Workshops, Vorträge, dass ich auch für Auftragsstudien angefragt werde, und zwar von verschiedensten Gruppen, ja, von NGOs genauso wie von Teilen der Justiz, ich habe Workshops schon für Polizisten gemacht und für Sozialarbeit, also die Themen gerade im Zusammenhang mit der Fluchtmigration aus Syrien, aus dem Irak, aber auch im Zusammenhang eben mit Extremismus in Österreich, sind eigentlich sehr stark nachgefragt.
Ihre Arbeit verläuft ja nicht immer ganz reibungslos.
Wenn man sich mit dieser Region beschäftigt, läuft man mittlerweile leider auch Gefahr, dass man in bestimmte Länder nicht mehr einreisen kann. Ja? Ich hätte 2019 eine Tour an Buchvorstellungen in den USA gehabt, weil eines meiner Bücher auf Englisch übersetzt in einem amerikanischen Verlag erschienen ist, über Afrin, über diese Region, die 2018 von der Türkei in Syrien besetzt worden ist. Und ich hätte insgesamt 6 Veranstaltungen an amerikanischen Universitäten und in Buchhandlungen gehabt und bin, obwohl ich ein 10 Jahre gültiges Multiple-Entry-Visa für die USA hatte, mit dem ich zuletzt im Herbst 2018 in die USA eingereist bin, in Amsterdam am Flughafen gehindert worden von einem Mitarbeiter von Homeland Security, das Flugzeug zu besteigen. Ich wurde dort interviewt und der Herr war sehr freundlich und hat gesagt, er ist sich sicher, dass ich einreisen darf, aber er muss sozusagen von Homeland Security in Washington das Okay bekommen. Dieses Okay kam nicht. Und seither habe ich tatsächlich eine Art Einreiseverbot in den USA.
Ich muss mal kurz beschreiben, wo wir hier eigentlich sind. Wir sind jetzt im Büro in Wien und die Wände sind bis oben hin voll mit Bücherregalen. Ich liebe das, sowas hätte ich wirklich auch gerne.
Ja, die hatten irgendwann nicht mehr Platz in meiner Wohnung und darum habe ich ein Büro benötigt.
Haben Sie die alle gelesen?
Naja, schon. Also ich hab nicht jedes Buch jetzt von ganz vorne nach hinten gelesen. Also meine Bücher liest man auch passagenweise quer und diese Lehrbücher da, diese, also eines meiner Hobbys, aber ich bin da leider nie über das Hobbyniveau rausgekommen, sind Sprachen. Ja. Also diese Lehrbücher da hinten habe ich nicht alle durchgeackert. Also es gibt auch manche Sprachen, an denen ich irgendwann gescheitert bin oder wo ich dann halt nach den ersten 10 Lektionen Albanisch das doch wieder aufgegeben habe. Oder diese Massalit-Grammatik aus Darfur habe ich primär mir gekauft, weil ich halt mal schauen wollte, wie das ausschaut. Ja. Also da gibt es schon Bücher, die ich nicht von vorne nach hinten durchgeackert habe. Aber es steht kein Buch hier zur Dekoration. Ja. Also irgendwas getan habe ich mit allen, das ist klar.
Wenn neben der Arbeit noch Zeit bleibt, geht Schmiedinger mit Begeisterung Bergsteigen, wie Fotos an den wenigen freien Wänden bezeugen.
Da drüben, das Bild, bin ich mit meiner Cousine da auf dem Hohen Dänen zum Beispiel. Das ist was, was ich sehr gern tue. Also Lesen ist jetzt nicht nur beruflich, sondern auch Hobby. Also diese Dinge da drüben, das ist Belletristik. Ich habe auch immer 1-2 Romane am Lesen parallel. Und ja, ich bin ein bisschen ein leutseliger Mensch auch. Also ich feiere gern. Das ist was, was mir jetzt die letzten 2 Jahre auch ein bisschen abgeht. Ich mag immer noch gute Partys. Wenn die Lokale gerade offen sind, ja, sitze ich auch gern im Beisel und trinke ein paar Bier mit Freunden. Ja. Also,
als Jugendliche, da haben sie ihre Zeit teilweise ein bisschen anders gefüllt. Mhm. Da haben sie nämlich unter anderem Gedichte geschrieben.
Mhm. Ja, das tun manche Jugendliche.
Haben Sie ein Gedicht für mich?
Ja, ich habe schon noch welche, also viele lese ich natürlich heute nicht mehr vor, aber eines hätte ich, also was ich unter anderem getan habe, ist, dass ich tatsächlich Dialektgedichte und auch Dialektlieder geschrieben habe, also im Vorarlberger Dialekt. Und eins davon kann ich schon vorlesen, aber
bitte.
Nicht Vorarlberger werden es nicht verstehen. Goga, Goga, Gaga Goga, Gaga Gaga Goga, Go, Go, Go Gaga Go. Gaga, Goga, Go. Goga? Gaga? Gog.
Das haben sie jetzt nur ausgewählt, weil es niemand versteht. Ja.
Aber auch die anderen, die etwas weniger dadaistisch sind, versteht man nicht, vor allem wahrscheinlich auch nicht besser. Die sind mir teilweise aber ein bisschen peinlich.
Die höre ich natürlich besonders gern.
Ich kann eines der Peinlichen schon lesen, ja, mit dem Vorspann, dass das halt wirklich so im Alter von 18 Jahren geschrieben wurde oder so. Liebs Ländle, a Mörtile hebt's Kennile, und Wieble spöttes Pfennile, das Bürble macht ins Hösle, und Schätzle kriegt der Rösle. Als Geschenkle noch a Eutile, und Mändle hat der Beutele, das Fränzle kriegt der Stößle, mir alle a Neurösle.
Das Bürble macht ins Hösle, das ist
danke.
Wer hätte gedacht, wie gut Extremismusforschung und Poesie harmonieren können? Bei uns geht es in 2 Wochen weiter mit der nächsten Folge. Dann ist wieder Stefan an der Reihe. Ich bin schon gespannt, wen er uns diesmal präsentieren wird. Wenn ihr jemanden vorschlagen möchtet, den oder die wir interviewen sollen, oder wenn ihr Feedback zu unserem Podcast habt, dann freuen wir uns über ein Mail an science@apa.at. Bis zum nächsten Mal bei Nerds mit Auftrag, den Podcast von Upper Science.